SRF 1.
Auch ein Priesteramt zu verweigern, sei nicht mehr zeitgemäss, sagt Basler Rechtsprofessorin Denise Buser. Sie argumentiert juristisch.
Dass der Zugang von Frauen zum Priesteramt, dass das jetzt nicht nur als reine Glaubensfrage angesehen wird, sondern dass das auch mal unter dem Aspekt angeschaut wird, welche Grundrechte kommen hier eigentlich ins Spiel. Und da kommt man sehr schnell zur Erkenntnis, dass hier das Gleichstellungsprinzip und Religionsfreiheit im Widerspruch zueinander stehen.
Gerade zwei Grundrechte aneinander kann das juristisch mit einer Güterabwägung aufgelöst werden. Die Interessen und Argumente von beiden Seiten werden angeschaut und dann gewichtet. Genau das hat jetzt Denise Buser in ihrer Publikation «Die unheilige Diskriminierung» gemacht. Die Amtskirche hat vor allem zwei Argumente. Erstens die lange Tradition vom Männerpriestertum und zweitens, weil Jesus ein Mann gewesen sei, können auch nur Männerpriester werden. Auf Seite der Gleichstellung habe es gewichtigere Argumente. Besonders betont sie.
In der theologischen Fachliteratur selber gibt es Forschungen, die aufzeigen, dass die Unsichtbarkeit der Frau in früheren Zeiten, dass das jetzt nicht einfach Gott gewollt ist, sondern fast ausschließlich eine Folge der patriarchalen Zeitumstände, von den Rollenbildern etc. Und dann gibt es auch einen Bericht von der Vatikanischen Bibelkommission. Der wird allerdings bis heute unter Verschluss gehalten. Und die haben in den 70er Jahren untersucht, ob es in der Bibel Ausschlussgründe gibt für den Zugang von der Frau zum Priesteramt. Und die sind zum Ergebnis gekommen, es gibt keine.
Und wichtig sei auch, so die Juristin weiter, dass sich die Einstellung der Gläubigen geändert habe. Die wünschen heute Priesterinnen. Aber eben, was Denise Buser juristisch darlegt, kann Rom noch lange nicht aufgezwungen werden. Darum schlägt sie vor, dass Frauen ihr Recht einklagen.
Der Zugang zur Priesterausbildung für eine Theologiestudentin oder wenn es ein Lohngleichheitsproblem gäbe zwischen einem Pfarrer und der Pastoralassistentin.
Oder wenn sich eine Theologin zur Priesterin weihen lassen würde und von ihrer Kirchengemeinde gewählt würde. Würde Rom in einem solchen Fall die Frauen abweisen, müsste sich ein Schweizer Gericht damit befassen. Die Juristin Denise Buser hofft, dass ein positives Gerichtsurteil Folgen bis nach Rom hätte. Wie vor ein paar Jahren beim Fall von Pfarrer Sabos Rösch ins Basel-Land. Dort hat ein staatliches Gericht entschieden, dass der aufmüpfige Pfarrer nicht entlassen werden darf. Die Kirche hätte das Urteil auch einfach ignorieren können. Aber erstaunlicherweise hat sie dann eine Maximallösung umgesetzt. Sie hat eine Versöhnung zwischen dem Bischof und dem Pfarrer bewirkt und ihm die Missio, also den Arbeitsauftrag, offiziell wiedererteilt.
Wenn auch ein staatliches Urteil jetzt sicher nicht dazu führen kann, dass Rom das Frauenpriestertum einführen muss, kann doch ein Stein ins Rollen gebracht werden.
Die Juristin Denise Buser im Beitrag von der Katrin Uelci. Der Denise Buser, ihre Publikation «Die unheilige Diskriminierung» ist in der Reihe «Religionsrecht im Dialog» im LIT Verlag erschienen.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me
Josh Groban mit seinem grössten Hit «You Raise Me Up» da auf SRF 1 im Zwischenhalt. Nehmen wir an, sie findet jemand oder etwas wunderschön. Wie gross ist echt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes, sagen wir ich, die Person oder die Sache oder was auch immer auch wunderschön findet? Tja, auf die Frage, was schön ist, gibt es vermutlich so viele Antworten, wie es Menschen gibt.
Ja, für mich ist schön, was mein Herz freut.
Wenn etwas Freude macht, nicht unbedingt, wenn es schön aussieht, sondern wenn irgendetwas einfach extrem viel Freude macht, dann ist es schön.
Das Schönste für mich ist mein Kind, wenn es sich freut, ab was auch immer, ab jedem kleinen Blümchen oder Vögelchen, wo man es sieht.
Es ist immer fraglos. Ich weiss immer, gerade wenn ich etwas schön finde, ob es ein Brunnenrand ist oder ein Mensch, weiss ich es auch sehr schnell, ob ich jemanden schön finde.
Also, ein bestimmtes Stück Natur, ein Kleid, ein Mensch oder eben sogar ein Brunnenrand, alles kann für jemanden schön sein. Sozusagen ein Experte in Sachen Schönheit ist der Enno Rudolf, emeritierter Philosophieprofessor an der Uni Luzern. Er hat mit unserer Redaktorin Deborah Sutter über Schönheit und Religion geredet und gefunden, eigentlich habe das Christentum mit Schönheit und mit Kunst gerade gar nichts am Hut.
Ich gehe ja heute nach Florenz in den Dom, nicht weil ich beten will oder weil ich den Gottesdienst feiern will oder das einmal, sondern ich gucke mir den an als ein kolossales Kunstwerk, aber unter dem Blickwinkel der bloßen Instrumentalisierung für den religiösen Zweck ist diese Kunst ein Missbrauch.
Dennoch ist die Kategorie der Schönheit im Christentum ja nicht unwichtig.
Wo würden Sie sie denn sehen?
Nicht mehr so auf dieser philosophischen Ebene, aber die Schönheit als Trägerin vom Christentum, sagen wir mit Kirchenbauten, sagen wir mit Kunstwerken, ohne diese Schönheit, ich weiß nicht, ob die Kirche heute an diesem Ort wäre, wo sie jetzt ist.
Ja, das stimmt. Also was passiert in grandiosen Bauten, die zugleich Symbole einer bestimmten Religiosität sein sollen und auch Bindungskraft haben sollen, man soll da ja hingehen und sich versammeln, würde ich verstehen als der paradoxen Versuch, die Kunst als die Kompetenz, Schönheitserlebnisse zu erzeugen, selber im Ganzen zu instrumentalisieren, zugunsten der Macht dieser Religion. Der Freiheitsbegriff, den ich brauche für die ästhetische Erfahrung und der Verrat an der Freiheit, das sind zwei Dinge, die sind nicht harmonisiert. Der Freiheitsverrat geschieht dadurch, dass die Künstler hingingen, haben ihre Kunst verkauft, zum Beispiel zugunsten von Kirchenbauten. Und das ist ein Zweckbau.
Aber jetzt nebst dieser Instrumentalisierung der Künstler für die Kirche, für die Zwecke der Kirche, eben da möglichst viele Menschen zu beeindrucken und sie anzulocken, gibt es denn nicht daneben Kunst, die so aus sich selbst heraus die Religion trägt und die Schönheit trägt?
Es gibt eine Art von Befreiung der Kunst zu sich selber, die dadurch, dass sie nicht instrumentalisiert wird, sowohl eine moralische als auch eine religiöse Bedeutung haben kann. Gehen wir nochmal auf den Pilatus zurück. Der Pilatus ist, was ist der? Der ist als ästhetisch faszinierend. Was ist es? Schön ist der nicht, jedenfalls nicht so schön wie der See bei Sonnenschein. Was ist das? Erhaben. Der erschlägt mich. Der ist durch seine Größe die Symbolisierung von unerreichbarer Größe der Schöpfung, der Natur. Da kommen plötzlich religiöse Gefühle rein. Im anderen, beim Schönheitserfahren, bleibt es auf der ästhetischen Ebene ein subjektives Befreien, was man ausdrückt mit Schönheit. Bei der Erhabenen ein subjektives Fasziniertsein, ein hintenherum wieder gebunden sein an diese Autorität, die von der Größe ausgeht.
Aber kann man Erhabenheit nicht auch in ganz kleinen Dingen sehen?
Ja. Ich habe ein plumpes Beispiel gewählt, diesen ewigen Pilatus, damit man es evident findet. Denn da werden wahrscheinlich ganz viele mitmachen, vielleicht sogar alle mitmachen. Auch beim dieser Alpenblick, ja, den wir da manchmal haben über dem See, hat ja was, oh, schau dir das an, ist das schön? Nein, das ist nicht schön. Wir sagen nicht im gleichen Maße dazu schön und zu einer aufbrechenden Blütenmeer im Frühling.
Was ist es denn, was macht, dass ich eine Schnecke oder ein Marienkäfer, dass ich den als erhaben empfinde? Was ist das?
Dass ich so fasziniert, wie das ein Gegenstand, den ich schön nenne, erst einmal auch. Das heißt, er befreit mich von der Objektivierbarkeit. Das ist nicht, ich bin jetzt nicht mit dem biologischen Blick da und versuche, die Schnecke von anderen Muscheln zu unterscheiden, also davon befreit. Ich will das Ding auch gar nicht haben, ich will es nicht fressen oder so. Das heißt, ich bin von der Pragmatizität befreit. Ich habe alle dieselben Befreiungskonditionen, wie bei der ästhetischen Erfahrung auch. Aber im Unterschied zur ästhetischen Erfahrung ist bei der ästhetischen Erfahrung, die auf das Erhabene hinausläuft, das ein Ausdruck dafür, dass ich auf eine andere, nicht gekannte Weise wieder gebunden bin. Wie erschlagen, wie bewundernd, wie ich spüre eine Autorität.
Weil in diesem Erhabenheitsgefühl die Freiheit wieder flöten geht.
Die steht auf dem Spiel.
Aber hat denn dieses Schönheitserleben nach Kant, das hat ja auch was Mystisches, wenn man da plötzlich befreit ist von dem, was einem sonst immer so stresst und antreibt und weitermachen lässt?
Hat was Mystisches, weil man sich ja selber erfährt und gewissermaßen hat es etwas Meditatives. Mhm. Beim Mystiker würde das eine Kette von Meditationen auslösen. Diese Kette ist eigentlich der eigentliche Zustand, auf den man als Mystiker hin will. Wohin? Zu einem Selbstverlust ohnegleichen, nämlich zum Aufgehen in der Unio Mystica. Und das ist bei Kant ganz und gar nicht der Fall. Das will er nicht. Ich bleibe wach. Ich will diese Welt so auch haben, dass ich sie nicht dauernd benutzen muss und dass ich sie nicht dauernd beschreiben muss. Als Selbstzweck.
Die Debatte über Schönheit und Religion führen der Philosoph Enno Rudolph und Deborah Sutter morgen weiter, und zwar bei unseren Kollegen von SRF 2 Kultur in der Sendung «Perspektiven» ab der 8:30. Und hier auf SRF 1 hören wir bald die Glocken aus einem Ort im Kanton Uri, wo man früher fast nicht hergekommen ist, Isental. Und das hier ist Olita Adams mit «Lover's Holiday». Sie hören den SRF1 Zwischenhalt mit einer unbesinnlichen Zwischenmeldung mit einem Halbzeitresultat.
Das FIFA-Fußball-WM-Programm live auf SRF.
Halbzeit beim Spiel Argentinien-Iran und der Russenseite hält es 0:0 unentschieden auch nach 45 Minuten. Und damit zu den Glocken, die den morgigen Tag einläuten werden. Das kleine Dörfli Isental, das liegt in einem bewaldeten Hochtal auf der Westseite vom Urnensee, schön eingerahmt von einem Kranz von Bergen. Und so, wie früher mal das Volk von Israel das gelobte Land erst nach langer und mühseliger Wanderung erreicht hat, so ist auch eine Wanderung auf Isental früher schier ein halsbrecherisches Unterfangen gewesen. Ein Schweizer Landamme hat seinerzeit notiert, der Pfad ist steil und lebensgefährlich. Und der Pfad ist unheimlich. Er führte mich etwa 3 bis 4 Klafter lang auf einem kaum 4 Zoll breiten Band. Ohne jeden Halt. Mit Gottes Hilfe gelangte ich hinüber. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts hat man eine Strasse gebaut und so hat dann auch für das abgelegene Tal das Postkutschenzeitalter angefangen. Dazu ist es mit der neuen Verkehrsverbindung auch zu einer touristischen Erschliessung gekommen. Sowohl für den Sommer- wie auch für den Wintertourismus hat das verzweigte Tal zwischen dem Oberbauernstock und dem Uri-Rotstock heute so einiges zu bieten. Siedlungsmittelpunkt von Isental mit seinen gut 500 Einwohnern, wo es übrigens interessanterweise kaum Abwanderungen gibt, ist das Pfarrdorf Isental mit der dominierenden katholischen Kirche St. Theodul. Ein klassizistischer Sakralbau ist das, mit einem Kuppelturm am 24. Oktober 1821 geweiht vom Churer Bischof. Im Turm oben, unter der ochsenfarbigen, laternengekrönten Haube, schwingen 4 Glocken. Auf der zweiten steht «Herz Jesu, unser Friede und unsere Versöhnung, erbarme dich unser».
Thank you.
Das Geläut von der katholischen Kirche St. Theodul vom kleinen Dörfli Isental auf der Westseite vom Urnensee hat mit seinen 4 Glocken den morgigen Sonntag begrüßt. Soweit der SRF1 Zwischenhalt. Nach den Nachrichten da auf SRF1 unsere Kindersendung Zambo mit der Quizsendung Schatzjäger und anschliessend von 8 bis 12 unsere Wunschmusik Spielsendung Jukebox, wo Sie Ihre Wünsche auch schon jetzt können mailen auf studio@srf1.ch. studio@srf1.ch. Sie hören SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.